Hier in Haiger läuft ja eine Serie über verschiedene biblische Personen. Vor Wochen hat mich David Kolka angerufen und mir das gesagt und gefragt, was ich vorschlage für mich als Thema. Ich habe Noah genommen, er war ganz froh, dass ich das gerade genommen hatte, weil auch sein Sohn Noah heißt. Und Noah, was wir lernen können von seinen Zeitgenossen, von Gott, was wir von ihnen allen und von seiner Zeit halt lernen können. Einen Basistext haben wir schon gehört. Um den zweiten soll es in heute in einer besonderen Weise gehen. In Hebräer 11, dem Kapitel des Glaubens, ist Noah erwähnt. In Vers 7, und da ist besonders dieser Glaube beschrieben. Und das ist mein Schwerpunkt. Ich habe wieder gebetet, Herr, gib mir eine Botschaft für meine Heimatgemeinde. Und ich habe den Eindruck, Gott möchte, dass ich da besonders einen Schwerpunkt setze und den euch heute mitgeben. Wir sind nämlich hier in einer Schule des Glaubens. Und wir können und wollen lernen von Gott und von den Menschen Gottes über das Wesen des Glaubens, gerade in unserer Zeit. Es steht auch in der Bibel, dass wer Gott gefallen will, der muss glauben, dass er ist und dass er denen, die ihn suchen, ein Belohner ist. Über den Glauben nachzudenken und tiefer zu verstehen, das ist eine ganz, ganz große Geschichte. Mit Sicherheit gefällt es Gott. Und es ist ungeheuer wichtig und gut und ich lerne auch noch und ich bin sehr begierig zu lernen, wie das ist mit dem Glauben und was wir zum Beispiel heute hier lernen können. Ich habe drei Hauptpunkte, Noah und seine Zeit aus Gottes Sicht und wir. Das zweite, Gott macht ernst mit Gericht und Gnade. Und das dritte, was wir von Noah lernen können, wie wir unsere Chancen nutzen können. Ist das überhaupt wahr, was da steht in der Bibel? Ist das ein Mythos? Kommt es auch gar nicht darauf an, wie wahr das ist? Ist das in Raum und Zeit passiert? Mit dieser Arche? Hat Gott das wirklich gemacht? Gibt es den überhaupt, den Noah? Nun, sehr viele Leute heute sagen, das ist alles ein Märchen, ist auch nicht so wichtig, ob das wirklich war. Nun, die ewige Wahrheit, die ewige Weisheit, der Herr Jesus Christus nennt Noah, übrigens alle Geschichten, die so angezweifelt werden, auch Adam und Eva, ob das Menschen waren, die überhaupt gelebt haben, wird ja weithin auch unter Theologen angezweifelt. Der Herr Jesus Christus bezieht sich auf alle diese Personen und Dinge in seinen Reden. Und für ihn war das Geschichte, waren das reale Personen. Und ich glaube das auch. Diese Geschichte ist in Raum und Zeit passiert. Gott handelt in unserer Zeit, er handelt mit den Menschen. Es war manches anders zu anderen Zeiten. Der Großvater Noahs hieß Methusalem. Der hat 969 Jahre gelebt. Noah ist Er hat 950 Jahre gelebt. Es waren andere Zeiten. Wir glauben ja an ein Schöpfungskatastrophenmodell. Es hat sehr viel geregnet. Wo kam das ganze Wasser her? Wo ist das hingegangen? Nun, es war auf alle Fälle vor der Sintflut und nach der Sintflut alles andere. Wahrscheinlich ist da eine Schutzschicht gewesen. Das ganze Leben, die ganze Vegetation hat sich dramatisch verändert auf dieser Welt. Es gibt kluge Leute. Mich hat das auch immer ein Stückchen interessiert. Deswegen habe ich schon lange, auch hier in meiner Haigerer Zeit beginnend, viele Bücher gelesen, auch von gläubigen christlichen Professoren und auch von Dr. Werner Gitt, der Leiter einer Bundesforschungsanstalt, ein kluger Mann, hat 45 Seiten geschrieben über Noah mit vielen Formeln auch und hat darüber nachgedacht. Und er ist ein hochgebildeter Mensch, der sagt, Wissenschaft und wirklicher christlicher Glaube, der Gott mit einberechnet, sind durchaus zu verbinden. Widerspricht sich eigentlich nicht. Wenn man Gott als Faktor ganz bewusst in sein Denken, in sein Leben mit einbezieht, dann widerspricht das nicht wirklich und wahrer Wissenschaft. Und ich glaube, dass das nicht ein Mythos ist, sondern dass Gott gewirkt hat mit Menschen, konkreten Menschen, in der Geschichte, in das Leben jener Zeit hineingewirkt hat und dass er das auch noch heute tut, aber ganz konkret auch in unser Leben, auch in unsere Situation hinein. Und es ist sehr, sehr gut, diese Geschichten gut und gründlich zu kennen, sie zu lesen, intensiv zu lesen. Das, was über Gott gesagt ist, das, was tatsächlich da gesagt ist, nicht mehr und nicht weniger, das ist wichtig. Und es ist sehr, sehr gut, es zu kennen und zu wissen und festzuhalten und seinen Glauben ganz fest um diese Wahrheiten Gottes herum zu machen und mehr dem lebendigen Gott zu vertrauen als den Meinungen der Menschen, die sich ja immer wieder auch ändern. Die Maße der Arche sind ganz interessant. Sie war 137 Meter lang, 23 Meter breit, 14 Meter hoch, fast 40.000 Kubikmeter Rauminhalt, um die 14.000 Bruttoregistertonnen. Das sind also 600 Güterwagen, eine Zuglänge von ca. 6 Kilometer von Haiger bis Dillenburg, ein Güterzug. Ja. Das war der Inhalt da von der Arche. Drei Decks und 89.000 Quadratmeter Nutzfläche. Und noch eins, bis 1884 war das weltgrößte Schiff. Und die Schiffsbauer haben festgestellt, das, was der damals schon gemacht hat, in der Relation der Maße von Länge, Breite, Höhe, es gibt nichts Besseres, Seetüchtigeres, als das so zu machen. Mit diesen Plänen, die der Noah da bekommen hat und wo er dann gebaut hat. Noah und seine Zeit aus Gottes Sicht. Wir haben das einiges gehört von der göttlichen Diagnose. Die Menschen hatten sich vermehrt auf der Erde nach der Schöpfung sehr stark, aber leider auch war dieser geistlich-sittliche Zustand gar nicht gut, war erfüllt von tief gesunkener Moral und geistlicher Finsternis. So mal auf heute bezogen, die Ehe für alle wurde eingeführt, es ging alles durcheinander. Über Homosexualität hatten die Leute ihre eigene Meinung. Die Genderisten waren sehr aktiv und sagten, das ist ja, kann man das alles ganz anders sehen, Mann und Frau und männlich und weiblich und da gibt es noch ganz viel dazwischen. Und es war da also eine Menge los, Gewalttat überall, Kampf, Korruption. Wie es ganz genau war mit der Abtreibung, weiß ich nicht, aber tief gesungene mit der Moral. Man diskutierte über das Leben, wer das gemacht hat, wann es anfängt, wann es aufhört. Menschen wurden umgebracht, sehr tief gesunken, ähnlich wie heute. Die Menschen kamen auch immer mehr um in dem Morast ihrer eigenen Sünden. Denn wer die Sünde tut, wer ohne Gott lebt, wer einfach sagt, das ist ja von vorgestern, von vorgestern, alles, was ohne Gott ist, was Sünde ist, nicht im Sinne des Planers, hat den Keim des Todes. Wenn sexuelle Autonomie ganz glücklich macht, müssten wir das glücklichste Volk der Welt sein. Nein, haben wir nicht. Wir haben die höchste Ehescheidungsrate. Wir haben größte Probleme in unseren Familien mit den Menschen, mit ihrer Identität. Aber es puppt sich ja alles Lüge, wenn man ein bisschen intensiver hinschaut in unsere Zeit und Welt. Und der Herr Jesus Christus hat ja auch davon gesprochen, diese Verse will ich mal lesen, bei den Zeichen der Zeit, in Matthäus 24 hat der Herr Jesus gesagt, denn wie es in den Tagen Noahs war, so wird es sein, das Kommen des Menschensohnes, also seine Wiederkunft. Denn sie waren in den Tagen vor der Sintflut so, sie aßen, sie tranken, sie heirateten und ließen sich heiraten bis an den Tag, an dem Noah in die Arche hineinging. Und sie beachteten es nicht, bis die Sintflut kam und raffte sie alle dahin. So wird es auch sein beim Kommen des Menschensohnes. Ich könnte vieles sagen, es ist wichtig für uns, dass wir die Zeichen, die Haupttrends der Zeit beachten, sie weisen uns hin, dass Gott Geschichte macht, dass Jesus Christus persönlich wiederkommt. Und das, was mich besonders an diesem Vers hier beeindruckt, ist die verhängnisvolle Gleichgültigkeit. Das eine will ich mal betonen. Schaut euch das an, lest es selber nach in Matthäus 24. Eine verhängnisvolle Gleichgültigkeit, das heißt Ignoranz. Die Menschen waren rebellisch, sie waren rebellisch gegeneinander. Das sind aktive Begehungssünden, waren sehr stark da. Aber es waren vor allem auch Unterlassungssünden. Die Menschen taten so, als seien sie die Chefs der Erde. Sie taten so, als bräuchten sie nicht Gott. Sie lebten von Gottes Luft, von Gottes Gaben und Gütern, aber sie ignorierten ihn. Sie ließen ihn einfach wie einen dummen Jungen irgendwo in der Ecke stehen und sie erklärten sich selbst zu den Chefs und sie sagten, wir selbst machen das und wir sind das die Schlauesten und wir sind die Wissenschaftlichsten und die Besten und ihr Christen von vorgestern und ihr mit eurer Bibel. Stell mir das manchmal vor, wie der Noah da unterwegs war und in seine Stadt hinein zu den Leuten. Herr Bürgermeister, ich habe eine wichtige Botschaft für Sie. Das Gericht Gottes kommt, wir müssen uns vorbereiten. Ach, nur, was denkst du denn? Spinnst du? Verhandelt das doch in euren Bibelstunden, was du mir da erzählst? Du bist krank, irgendwie, du musst vielleicht in die Psychiatrie, was du da sagst. Gott sei dir erschienen und hätte eine Botschaft. Er ging zu den Leuten, zu den Handwerkern und sagte, Herr Schneidermeister, ich brauche einen neuen Anzug. Und er machte das und er sagte, ich habe noch was Wichtiges, das Gericht Gottes kommt. Und der Schneidermeister sagte, der muss durchgedreht sein, der ist ja nicht so dumm. Und dann hat er einen Anzug gemacht und hat es ein paar hundert Euro teurer gemacht. Er hat gesagt, der ist ja so blöd. Noah hat es auch sofort bezahlt. Der Noah hat gedacht, das Geld brauchen wir sowieso sonst nicht mehr. Und der auch nicht, kann es ja nicht verwenden. Also. Und dann ist er weitergegangen. Noah lebte mit Gott oder seinen Zeitgenossen, haben wir gelesen. Er gehorchte auf Gott. Gott sah ihn, er fand Gnade vor Gott. Noah, seine Zeit aus Gottes Sicht und wir. Wir lesen ja täglich die Dinge. So ähnlich war es auch zu Noahs Zeiten. Wenn man die Haupttrends herausnimmt, schaut es an in der Bibel. Darüber will ich heute nicht im Wesentlichen weitersprechen. Aber das war die Zeit Noahs, die auch weiter für die Endzeit vorausgesagt ist, so wie der Herr Jesus Christus es gesagt hat. Er hat sich darauf bezogen in Matthäus 24, darauf will ich hinweisen. Es gab und gibt eine Gottessicht auch darüber und auch eine Sicht von dem Herrn Jesus Christus. Und die Zeichen der Endzeit sind sehr wichtig, sie werden immer mehr, sie werden immer weltweiter und es wird immer vorstellbarer, dass das in Erfüllung geht, was in der Bibel steht und was der Herr Jesus Christus gesagt hat. Deswegen lese ich so begeistert die Bibel und schaue die Tageszeitungen und die Nachrichten an und ich merke, wie ich auf der richtigen Seite bin, wenn ich als Christ bin. Ja, so könnte ein Zeichner das gesehen haben, zur Zeit Noahs, es gab eine Demo an der Arche. Hier schaut es euch an, wusstet ihr vielleicht noch nicht. Wir wollen leben, wo Wein, Weib und Gesang ist. Gott ist tot. Noah baute mit seinen Leuten, die Leute lachten, bogen sich vor Lachen, spotteten, was dieser Kerl da gemacht hat, auf trockenem Land so einen Riesenkasten zu bauen, so ein eigenartiges Schiff ohne Regen. Wow. Gott machte ernst mit Gericht. Lesen wir da nicht. Gott fällt es schwer zu richten. Er gibt nochmals Jahre Zeit, 120 Jahre Zeit. Noah war 500 Jahre alt schon, als er baute. Er wurde wahrscheinlich 950 insgesamt. Und Gott gab nochmal Zeit, eine lange Zeit, in seiner Gnade. Gott haut ja nicht irgendwie zu, er ist nicht ungerecht. Er ist ein lebendiger, gerechter Gott, der immer wieder um die Menschen sich müht, der gnädig hineinwirkt und zur Umkehr ruft. Und uns Menschen Chancen gibt, nicht nur eine, mehrere Chancen. Aber er hat auch gesagt, dass er Konsequenzen geben wird, dass es Konsequenzen geben wird. Die Bibel sagt, es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Das sind zwei ganz, ganz große Fakten. Es ist dem Menschen gesetzt, nachher einmal zu sterben, danach das Gericht. Gott hat sich das vorbehalten. Gericht zu halten, die letzte Beurteilung kommt von ihm. Gott macht ernst mit dem Gericht. Es ist ein gerechter und heiliger Gott. Sein Zorn ist uns das schlimmste Bedrohung. Eines Tages hat Gott zugemacht. Das steht auch in dem Text. Das finde ich sehr beachtlich. Gott hält die Türen auf eine ganze Zeit und er lädt ein und er hat seine Leute, die das machen. Aber er hat auch gesagt, eines Tages mache ich zu. Und wenn Gott zumacht, da öffnet kein Mensch mehr. Gott kann zune Türen öffnen, aber er hat auch gesagt, dass es einen Tag gibt, an dem er die Bilanz ziehen wird. Und das sehen wir sehr hier in dieser Geschichte. Und wir sehen, dass Gott sehr ernst zu nehmen ist. Es gibt ja viele Bedrohungen und die Menschen haben Angst, aber darüber wird ja nicht gesprochen, weil man Gott vergessen hat, weil man Gott nicht ernst nimmt, sieht man das auch gar nicht. Aber das Schlimmste, was uns Menschen passieren kann, ist, ohne Gott in der Sünde zu sterben. In der Verlorenheit vor Gott zu stehen, ohne Vergebung und dann in die Gottesferne zu gehen, weil wir das so wollten und gelebt haben und uns nicht, weil wir Gott ignoriert haben oder rebellisch waren gegen ihn. Das ist das Schlimmste. Und die schlimmste Bedrohung ist nicht irgendetwas von uns Menschen, sondern ist die Haltung Gottes. Und das ist sein Zorn über der Sünde und über die Gesetzlosigkeit. Das ist, sagt uns die Bibel sehr. Das ist ganz wichtig zu sagen. Das gibt es. Gott ist zu fürchten, zu Ehrfurcht zu haben vor ihm. Er ist ernst zu nehmen. Das ist das eine. Das sehen wir sehr, sehr schön. Was dann war mit der Demo? Da guckt oben nur noch das Obere raus. Da steht, wir wollen leben, wo Gott ist. Und unten Wein, Weib und Gesang sind tot. Das war dann unter Wasser. Habt ihr das Bild? Aber es ging ja noch höher mit der Flut. Gott schloss zu. Gott macht auch ernst natürlich mit seiner Rettung. Das möchte ich auch sehr deutlich sagen. Gott macht ernst mit seiner Rettung. Das sehen wir auch hier. Er ist ein barmherziger Gott für die, die seine Rettung annehmen. Gott macht ernst mit Gericht und Gott macht ernst mit Rettung. Und das ist das Schöne und Wichtige in der Bibel. Gott sagt seinen Leuten, die auf ihn hören wollen, das Wichtigste an. Und das sehen wir immer wieder in der Geschichte. Es gibt Krisenzeiten, es gibt Pläne Gottes, wie Gott handeln will, wie Gott retten will. Es ist ja ungeheuerlich, auch mit Noah. Er war der größte Menschen- und Tierschützer der Welt. Er war der erste Mann, der Hauptmann der Arche-Bewegung. Aber das ist nicht das, worüber ich heute sprechen will, was die so alles machen, die Leute über Noah und die Arche, nur nicht das Wichtigste, uns erklären und sagen. Gott hat einen Plan und er hat auch einen Rettungsplan. Und er hat denen, die auf ihn hören wollten, das rechtzeitig angesagt und hat auch einen Weg gesagt und gezeigt, wie man Rettung erfahren kann. Und das war zu Noahs Zeiten eben dieses Schiff, diese Arche, dieses Holzgerät. Und das ist in unserer Zeit, ist das Kreuz. Gott hat ganz klar gesagt, er zieht die Bilanz, er wird die Menschen richten. Es ist unwahrscheinlich gut und wichtig, Gott, den lebendigen Gott zu ehren und ihn ernst zu nehmen. Es ist seine Welt. Er ist ein wunderbarer Gott, ein wunderbarer Schöpfer, der eine sagenhafte Feinabstimmung in diese Welt hineingebaut und hineingebracht hat. Ein Designer, ungeheuerlich, wunderbar, groß und mächtig und allwissend. Und er ist ein barmherziger Gott, der Leute, die ihn suchen und finden wollen, eine Möglichkeit gibt, einen Weg. Und das ist das heute für uns, ist das Kreuz. Das ist das Kreuz, das Gott hineingeschenkt hat. Das ist ein Pluszeichen. Wir in München in der Gemeinde, wir haben auch ein Kreuz, nicht so eins. Die das aufgehängt haben, das erzählen mir immer, das ist so eine besondere Geschichte. Das sieht eigentlich aus wie ein Pluszeichen. Das hing da zusammen mit dem, aus dem die das gemacht haben. Das war eine besondere Geschichte. Aber unser Kreuz in München sieht aus wie ein Pluszeichen. Das finde ich besonders gut. Pluszeichen ist in allen Mathematikbüchern ein Zeichen zwischen zwei Dingen, die zusammenkommen sollen. Oder hier oben, der lebendige Gott hat das Kreuz in unsere Welt geschickt. Himmel und Erde ist verbunden worden in dem Kreuz, in dem Herrn Jesus Christus. Wir sündige Menschen hätten schaffen, das nie da hochzukommen, aber Gott kommt von uns runter. Der Herr Jesus Christus ist freiwillig aus Liebe gestorben für deine und meine Sünde. Ich bin hier zum Glauben gekommen, wisst ihr an welchem Punkt? Es war noch in der Bitzenstraße, da hat einer so gestanden, ein alter Mann, hat von Jesus erzählt und hat er gesagt, wisst ihr Leute, kommt doch mal mit dahin, schaut, ich will euch mal mitnehmen an dieses Kreuz. Warum, was ist denn da los, warum hängt der denn da? Haben die Nägel ihn jetzt festgehalten? Hatte der Angst vor den Leuten, die da rumstanden? Nein. Der wollte das. Der Jesus Christus, der Sohn Gottes, der ging an dieses Kreuz und er ließ sich annageln. Und er wollte das und er hing freiwillig. Seine Liebe hielt ihn fest, nicht die drei Nägel in den Händen und in den Füßen. Der Jesus Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, der vollkommene Mensch, der vollkommene Gott, ist gekommen, um Himmel und Erde, den lebendigen Gott und uns Menschen, rebellische, ignorante Leute, zu verbinden. Und da, an diesem Kreuz, kann man alles, was man verbockt hat, alle Bindungen, alle Trennung, kann man dort abhängen. Das ist der Müllplatz für die Innenweltverschmutzung, für die Sünde, ein fürchterliches, giftiges Zeug, unsichtbar, absolut tödlich. Da kann man es aber loswerden. Jeder, der weiß, ich bin ein Sünder, durch Unterlassungssünden und durch Begehungssünden, dem kann ich sagen, es gibt eine Möglichkeit zu einem Anfang mit Gott, mit dem lebendigen Gott, der ganz, ganz heilig ist, der Himmel ist vollkommen. Da kommen nur Sünder, die die Vergebung erfahren haben, die hier die Sünde vergeben und abgegeben haben, die kommen zu Gott in den Himmel. Aber sie kommen da hinein und deswegen hat Jesus einen Heilsweg gemacht. Und jetzt schauen wir uns das weiter an. Wir sind Gottes Rettungsstation. Als Gemeinde, wir sind kein Luxusliner, sondern wir sind ein Hochseerettungskreuzer, um verlorene Menschen zu retten. Eine möglichst intakte Rettungsstation wollen wir sein als Gemeinde. Deswegen habt ihr mich ja ausgesandt nach München und ich bin da auch unter vielen Sinkenden weiter unterwegs, um die Rettung Gottes anzusagen. Und in Hebräer 11, Vers 7 steht, wie kam es? Das ist jetzt dieser Vers, genau dieser Vers. Nach der NGÜ, Neue Evangelistische Übersetzung. Wie kam es, dass Noah nach Gottes Anweisung eine Arche baute, um seine Familie zu retten? Der Grund war sein Glaube. Noah nahm die göttliche Warnung ernst, obwohl von dem angedrohten Unheil noch nichts zu sehen war. Durch sein Vertrauen auf Gott verurteilte er den Unglauben der damaligen Welt. Er selbst wurde ein Erbe jener Gerechtigkeit, deren Grundlage der Glaube ist. Wir haben schon so oft darüber gehört. Aber es ist spannend, ihr liebe Leute, es geht um Glaube. Und ich habe schon gesagt, Gott gefällt das unwahrscheinlich, wenn wir mehr und tiefer im Glauben leben. Und wenn wir tiefer darin sind und wenn sich etwas tut in dieser Hinsicht. Die allerwichtigsten Grundwerte, die allerwichtigsten Grundmerkmale unserer Gemeinde und der Christen heißen Glaube, Liebe und Hoffnung. Und hier sind wir an diesem Punkt, der Basis, an dem Glauben. Und da ist es definiert von Noah. Ist das langweilig? Ist das schon, ja, alles klar, kenne ich doch. Was will er da noch erzählen? Soll ich Amen sagen? Wollt ihr noch ein bisschen mit weiter in die Tiefe kommen? Noch gerade das anschauen? 3 Minuten habe ich noch. Was können wir lernen? Das Erste, Noah sucht und fand die Gnade, das Wohlwollen Gottes. Er war ein Erbe der Gerechtigkeit. Dieser Glaube von Noah war ein rettender Glaube. Das war ein geschenkter Glaube. Diese Gerechtigkeit, diese Beziehung zu Gott war völlig auf Gnade basierend. Noah war nicht ein großer Selbermacher. Er wusste ganz genau, ich kann mich selber nicht retten, wir können uns nicht retten. Ich brauche für die Rettung von der Sünde, von Tod und Teufel, für diese Rettung, für diese Feinde, vor allem auch vor dem Zorn Gottes, um wirklich zu wissen, ich habe das Wohlwollen Gottes, dafür brauche ich die Rettung Gottes. Und das ist eine von Gott selbst in Jesus verliehene Gerechtigkeit. Eine geschenkte Gerechtigkeit, hat Luther gesagt. Da begann die Reformation, als Luther Römer 1 las und merkte, das Evangelium, die gute Nachricht ist, wir bekommen von Gott die Gerechtigkeit und neues Leben geschenkt, damit wir jetzt aus Freude und Dankbarkeit ein neues Leben leben können. Das gehört zum Glauben. Der Glaube, unser ganz wertvoller, kostbarer Glaube, unser rettender Glaube, ist ein Glaube, der auf Gnade, auf das unverdiente Wohlwollen Gottes setzt. Es ist eine geschenkte Gerechtigkeit. Das heißt, Gott hat ganz viel davon. Und Gott will sie dir schenken. Man muss ehrlich sein und sagen, ich brauche das, ich will das, ich lasse mich beschenken und ich nehme das auch, was Gott da gegeben hat. Das ist das eine, was die Bibel sagt. Diesen wirklich rettenden Glauben zu haben, wo ich weiß, ich stehe unter der Gnade. Ihr lieben Leute hier in unserer Gemeinde, wollen wir das hochhalten, auch weiter. Habt ihr es in eurem Leben oft gehört, auch zu Hause, ich hoffe. Ich hoffe, wir sind nicht brutale Gesetzesmenschen, sondern bei uns wird die Gnade Gottes hochgehalten, das unverdiente Wohlwollen. Und deswegen gehen wir auch gnädig und barmherzig miteinander um, weil uns die Gnade Gottes erreicht hat. Das unverdiente Geschenk, das Wohlwollen Gottes. Diesen Glauben hat der Noah erlebt. Und er lebte einen geistlichen Lebensstil gegen den Trend seiner Zeit, steht da. Er wusste um Gottes Auftrag. Er wusste, Gott hat das gesagt. Und das ist sagenhaft wichtig. In diesem Glauben. Glaubst du wirklich, dass Gott gesprochen hat in der Bibel? Lass dir die Bibel nicht aus der Hand nehmen. Dass die Leute sagen, das ist doch von vorgestern, die Bibel sagt ja gar nichts über Homosexualität und über Ehe und so weiter. Ach, das kannst du alles vergessen. Die waren damals ein bisschen dumm. Nein, das Ehe und Familie ist eine Institution Gottes. Gott ist der Erfinder. Und wir sollten mit ihm über diese Dinge sprechen. Und er ist schlauer. Und die scheinbare Torheit Gottes ist weiser, viel, viel weiser und viel, viel tiefer als alle Weisheit unserer Menschen. Deswegen setzen wir weiter auf Gott. Und was Geschlechtlichkeit und Sexualität betrifft, da gibt es eine Magna Carta in der Bibel, 1. Korinther 6 und 7. Das ist meine Zeit, meine 25 Minuten. So, ja, ich komme schnell zum Ende. Noah ehrte Gott. Gott war ihm sehr wichtig, war ihm wichtiger als das andere. Er ließ sich nicht so sehr ablenken, er baute und er baute gehorsam. Ihr lieben Leute, lasst uns nicht sein wie alle Welt, die 2 bis 3 Stunden vor Medien verbringt. Ich bin mit dem Zug hierher gefahren, ich fahre in der Münchner S-Bahn. Ich stelle öfters fest, da sind wirklich alle, Jünger und Alten und aus welchen Ländern die Leute alle kommen, die schauen alle die ganze Zeit auf irgendwie so einen Bildschirm, auf so ein Handy. Also ich verteufle das nicht, aber ich sage, ihr lieben Leute, wir brauchen wirklich Menschen, die aus einer geistlichen Dimension, die Glaubensdimension leben wollen, die hatte nur auch. Der Glaube ist eine ganz neue Dimension. Wir nehmen jetzt die Welt mit 5 Sinnen wahr, aber es gibt noch einen 7. Sinn und das ist der Glaube. Das ist das verborgene Leben in Gott und mit Gott. Und das ist die Stille, damit nur mit dem Herzen sieht man gut. Und ich ermutige euch und mich selbst, dass wir uns Zeit nehmen, persönlich ein geistliches Leben zu leben, die Bibel zu lesen, uns nicht zumüllen lassen durch die ganzen Serien und Filme und Sport und was das alles ist und sein mag. Ich stehe in großen Anfechtungen, ihr lieben Leute, bitte betet für mich auch. Es gibt so viele Anmeldungen, man kann so vieles Tolle machen in der Weltstadt mit Herz in München. Man kann da wirklich auch absaufen, auch geistlich verrohen und verrotten. Ich bitte sehr, betet für uns und für unsere Familie, dass wir wirklich geistliche Menschen sind und bleiben. Nur nahm Gott ernst. Er hatte eine tiefe geistliche Dimension, er hatte eine tiefe Ehrfurcht, nicht Angst. Aber er nahm das einfach wichtig. Das Wichtigste ist nicht das, was Menschen sagen, sondern das Wichtigste ist dieser Gott, der mich so sehr liebt, der Jesus geschickt hat, der so seine Geschichte hat und macht mit den Menschen damals und mit uns heute. Das ist dieser Glaube. Noah baute 120 Jahre ohne zu sehen. Boah. Kannst du dir das vorstellen? Du baust und baust 120 Jahre ohne zu sehen? Ist das nicht verrückt? Zu bauen ohne zu sehen? Das ist aber genau das Wesen des Glaubens der Bibel. Das Wesen des Glaubens, das wir hier lehren in dieser Gemeinde seit Jahrzehnten, das wir lernen wollen. Wir leben im Glauben auf Gott und auf seine Verheißung. Wir leben nicht im Schauen. Wir leben nicht nach dem Lustprinzip, Hauptsache Spaß. Wir leben nicht nach dem Prinzip der Selbstverwirklichung, Hauptsache ich und der Mensch, wir stehen im Mittelpunkt. Nein, der lebendige, große Gott ist der Größte. Wir Menschen dürfen ihm dienen. Wir sind sehr, sehr klein, zugleich äußerst geliebt und wertvoll. Diesem Gott vertrauen wir, den nehmen wir ernst. Aber wir können ihn nicht sehen mit unseren Augen. Wir können aber in der Bibel und durch seinen Geist, durch seine Verheißungen ihm von ganzem Herzen lieben und vertrauen. Und das ist Glaube. Glaube heißt in der Bibel Vertrauen. Heißt Vertrauen in Jesus hinein, in seine Person, in seinen Tod, in seine Auferstehung, in sein gegenwärtiges Wirken, in seinen Geist hinein, in Gott, den Vater. Vertrauen in Gottes Verheißung für die Zukunft. Deswegen gehe ich auch weiter raus. Auch für Muslime, die sehr abgesotten sind. Es waren einige Salafisten in diesem Jahr auch wieder da. Die haben uns wieder heftig angegeben. Ich muss mich unbedingt zum Islam bekehren, habe ich wieder gehört. Ich werde bei Jesus bleiben. Ich sage das denen doch ab und zu. Ich rede jetzt seit 50 Jahren jeden Tag mit Jesus. Er hat mir so viele gute Dinge geschenkt. Du sagst mir jetzt, ich soll unbedingt zum Islam konvertieren. Da sage ich, wie geht es dir, was machst du dann? Ich sehe richtig, dass das auch etliche Anfänger sind, die auch von ihrem eigenen Islam sehr wenig Ahnung haben. Ich ermutige jeden, diesen Glauben zu leben, auf die Verheißung Gottes zu leben. Evangelisation ist gar nicht leicht, sage ich euch, ihr lieben Leute. Die meisten Leute, die wir missionieren, mit denen wir sprechen, bekehren sich nicht. Es ist eine fürchterliche Gleichgültigkeit, auch gerade hier bei uns in der westlichen Welt, auch in München. Und es ist gar nicht so einfach. Ich gehe manchmal in die Einsätze, ich frage mich, Junge, was machst du eigentlich? Und innerlich höre ich dann, der Teufel will mir einreden, Junge, du spinnst ja, du bist ein Extremist. Nein, ich bin kein Extremist. Ich bin ein Diener des lebendigen Gottes und für seine Verheißung. Ich vertraue ihm und wir leben mit ihm. Wir reden nicht nur, wir leben mit ihm und wir leben diesen lebendigen Glauben. Er baute auf Gottes Verheißung. Er war ein Prediger der Gerechtigkeit, steht auch in der Bibel. Jawohl, er hat gepredigt, durch seinen ganzen Lebensstil vor allem. Ja. Nicht nur mit Worten, verbal und nonverbal. Und er gewann seine Söhne, seine Familie für Gott. Wow, das ist auch ein Ziel, das möchte ich gerne. Ich möchte, dass wir alle bei Jesus ankommen, mit unseren Lieben. Und es ist sagenhaft gut und wichtig, dass wir nicht aufgeben zu beten, dass unsere ganze Haushaltung, auch wenn es vielleicht verfahren ist. Es sind auch bei uns nicht alle gläubig in der weiteren Verwandtschaft, auch ihren Heiger und so weiter. Aber ich bete und ich ringe für meine Familie und für meine Verwandtschaft. Ich möchte möglichst mit allen zusammen bei Jesus ankommen. Und es ist wichtig, mit ihnen zu sprechen und jetzt, solange die Tür noch auf ist. Er gehorchte Gott, immer wieder steht das. Er gehorchte, er vertraute dem lebendigen Gott. Das war's. Haben wir es? Das Wichtigste, was ich sagen wollte. Habt ihr es noch? Es war der Glaube. Heute war es der Glaube. Hebräer, was hat der Uli denn da gesagt? Hebräer 11, Vers 7 war es heute. Das Wesen des Glaubens, des Lebendigen, es geht um den rettenden Glauben. Gott ist der Auftraggeber. Es ist der Glaube, es ist das Evangelium von Gott, von dem dreieinigen Gott, von Jesus und von dem Heiligen Geist und von dem lebendigen Gott, dem Vater. Es ist ein Glaube, der sät, der baut ohne zu sehen. Der nimmt einfach den lebendigen Gott ernst. Er zieht durch, er lebt das, auch wenn alle anderen was anderes sagen. Er vertraut dem lebendigen Gott für seine Wahrheit, für seine Verheißung. Und wenn wir das tun, haben wir große Zukunft auf die Rettung Gottes. Ich ermutige mich und euch hier. Prüft euren Glauben, lebt euren Glauben. Lasst uns diese Lektionen, die sind so schön und so wichtig, so aktuell, wie Noah sie uns gibt. Lasst uns diese Art, dieses Wesen, dieses lebendigen biblischen Glaubens haben und lasst uns bitte darin wachsen und einander ermutigen. Helft auch mir, helft uns, betet für den lebendigen Glauben in mir und uns, dass unser Gott ihn erhält und vermehrt. Jetzt ermutige ich, dass wir in kurzen Worten Gott eine Antwort geben, zu ihm sprechen. Lass uns aufstehen und ich bitte, dass einige kurz und konkret mit uns beten.